erstens segnen aktuell. In unserer Kirche wird ja gesegnet. Ich habe es heute Mittag auch mit den Konfirmanden besprochen. Die sind bei uns in Schorndorf in einem Monat schon dran, dass sie eingesegnet werden. Das war früher eigentlich der Ausdruck für die Konfirmation. Wir schauen eingesegnet. Wie man nicht gesagt hat, kommst du aus der Schule, nicht? Das war auch der Ausdruck für Konfirmation. Aber Einsegnung, nicht Aufsage ist wichtig, sondern die Einsegnung. Uns ist uns oft gar nicht bewusst, an wie vielen anderen Stellen wir in der Kirche auch segnen. Konfirmation, Trauung. Gleich wenn mir Pfarrer sagen, so reicht einander die rechte Hand, wo der Augenblick kommt, wo sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich rechts oder links ist. Muss man dem Brautpaar sagen, dürfen sie einfach so machen, wie wenn er Grüß Gott sagt, dann findet sie die rechte Hand noch. Aber sonst kommen sie ganz durcheinander. Dass ich euren Ehebund im Namen Gottes segne, und dann legt man auf die verbundenen rechte Hände die Hand, nicht dass der Pfarrer segnet, sondern dass den Segen Gottes ausrichtet. So willst der Herr haben, dass Mann und Frau sich verbünden in der Ehe und dass sie Segensträger Gottes werden. Investitur, wenn ein Pfarrer eingesetzt wird, haben wir hier auch erleben dürfen. Ordination, wenn ein junger Pfarrer zum Amt grundsätzlich eingesetzt wird. Wie ist denn bei der Taufe, wird er auch gesegnet. Taufe, die auf den Namen Gottes des Vaters, falls man überhaupt die Hand voll Wasser über die Stirn des Kindes ausgießen kann. Ich weiß nicht, wie es in Hellershof ist. Bei uns bringen sie immer die Kinder mit dem Häuble so zudeckt. Da weiß man überhaupt nicht, wo man noch Wasser nachtun soll. Also, aber dann im Namen Gottes Vaters, des Sohnes, Heiliger, und dann legt man die Hand segnend auf die Stirn und sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus oder sonst irgendein Taufsegen. Wo haben wir denn sonst noch den Segen? Gut, am Gottesdienstende, der Herr segne euch. Man sagt ja in Württemberg, wenn einer die Hand aufstreckt, dann sagt der Herr segne euch, der glaubt nichts rechts. Fromm ist er, wenn er sagt, Herr segne uns. Dann braucht er es auch selber. Der andere meint, er hätte es nicht nötig. Aber so hat es Gott seinen Priestern befohlen. Wir werden nachher die Stelle sehen. Du sollst sagen, der Herr segne dich oder euch. Dem Volk zugewandt im Auftrag Gottes, nicht weil der Priester was Besseres ist. Wo wird sonst noch gesegnet? Wie machen Sie es bei den Kranken? Hoffentlich üben wir uns wieder, dass wir auch unsere Hand segnend auflegen, wenn wir ein Gebet sprechen oder ein Bibelwort sagen. Bei uns daheim war es üblich durch Generationen, dass die Mutter abends nach dem Abendgebet gesagt hat, der Herr erhalte dich in seiner Gnade zum ewigen Leben. Schön, mit einem Segen in die Nacht hineinzugehen. Vielleicht praktizieren wir es viel zu wenig in der Christenheit, das Segnen. Aber wie macht man's? Da sind wir bei 1b. Und es ist gut, dass wir uns am Herrn Jesus ausrichten können. Wir haben zwei Stellen, in denen berichtet wird, dass der Herr Jesus gesegnet hat. Und da wird auch davon gesagt, dass es zwei Möglichkeiten des Segnens gibt. Die Gebärde ist jedes Mal dabei. Wo wissen wir, dass der Herr Jesus gesegnet hat? Bitte? Bei der Kindersegnung. Wo wahrscheinlich die Jünger gesagt haben, das hat doch gar keinen Wert, die wissen doch noch gar nichts mehr davon, nicht? Und Jesus ward unwillig. Wenn ich eine neue Übersetzung finde, wo ich sage, Jesus wurde sauer über seine Jünger. Stocksauer. Lass die Kinder zu mir kommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also Segnung durch Handauflegung, das ist die Stelle Markus 10, Vers 13, die Sie hier genannt haben, durch Hand auflegen. Wissen wir geschwind sonst noch eine Stelle, wo in der Urchristenheit, in der Apostelgeschichte davon gesprochen ist, als die zwei ersten Missionare, Paulus und Barnabas, ausgesandt wurden von Antiochien, Apostelgeschichte 13. Sie legten die Hände auf sie und sandten sie aus zum Dienst. Es war damals schon eine Ordination, den Segen Gottes herabgefleht auf die Köpfe des Paulus und des Saulus. Ihr arme Kerle, könnt ihr doch nichts aus eigener Kraft. Dass wir unser Vertrauen setzten nicht auf uns selbst, so heißt 2. Korinther 1, sondern auf Gott. Dazu segnet man. Nicht jetzt geh los, weil du ein feiner Kerl bist, sondern weil Gott mitgeht. Also Handauflegung wurde todsicher nicht bloß bei Jesus, sondern schon von der ersten Christenheit angeübt. Wenn Sie was dazu schreiben wollen, schreiben Sie Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3 dazu. Und dann die andere Stelle, ganz am Schluss des Lukas-Evangeliums, wo Jesus seine Jünger zu sich bestellt hat, vor der Himmelfahrt, und er hob seine Hände auf und segnete sie, und indem er sie segnete, schied er von ihnen. Also Jesus hat sowohl die Handauflegung praktiziert beim Segnen, wie Hand aufheben. Richtig wie bei Hände hoch. 1945, als Amerikaner einmarschiert sind, hatte ich so ein Kapuzhaus in Hülbar geguckt und plötzlich hat es hinter mir geheißen, Hands up! Ich habe noch kein Englisch verstanden, aber wenn ein Amerikaner auf 3 Meter Entfernung mit einer Maschinenpistole dasteht, ist automatisch, weiß man, was man machen muss. Er hob die Hände, so wird gesegnet, zugewandt mit der Handfläche dem, der den Segen empfangen soll. Jetzt 1c, da bin ich auf etwas ganz Interessantes gestoßen, dass die Lehre vom Handauflegen, also von diesem Segnen, zu den Anfangsgründen der kirchlichen Lehre gehört. Da in Hebräer 6, wenn Sie es aufschlagen wollen, steht etwas, was uns vielleicht auch für unsere Evangelisation und Bibelwochen wichtig ist. Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir es jetzt lassen, was im Anfang über Christus zu sagen ist. Und wollen uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht nochmal grundlegen mit der Lehre vom Abtun der toten Werke. Mann, das müsst ihr jetzt wissen, dass ein Christ nicht hurt und sauft und lügt und stiehlt. Muss nicht immer sagen, bei jeder Evangelisation, das ist doch mal gesagt jetzt, nicht? Abtun der toten Werke. Vom Glauben an Gott, das müsst ihr jetzt langsam wissen, dass es Gott gibt und dass ihr euch an Gott auszurichten habt. Vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gericht, was bei uns so in jeder zweiten Evangelisation Hauptthema ist, was kommt nach dem Tod, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, jetzt lasst es mal, kommt, jetzt müsst ihr langsam wissen, nach dem Tod sind wir entweder im Verderben oder seid ihr in der Hand Jesu, brauche ich nicht 6-mal sagen, das müsst ihr langsam wissen. Und dass wir alle ins Gericht kommen, wo Jesus entscheiden wird, und auch offenkundig machen wird, was in unserem Leben tut. Anfangsgründe. Jetzt lasst uns mal zur Sache kommen. Und unter diesen Anfangsthemen ist auch das Handauflegen. Komm, diskutiert nicht so lange. Wir müssen langsam wissen, wozu die Segnung gut ist. Also was wir heute Abend machen, wird der Apostel des Hebräerbriefs sagen, jetzt hört nur bald auf, kommt, das müssen wir langsam wissen. Anfangsgründe. Und wir wissen so wenig über Segnen. Da merken wir, was wir für einen Nachholbedarf haben. 1d. Heute ist unter uns entweder eine Unterbewertung des Segnens da oder eine Überbewertung. Bei der Unterbewertung erleben wir immer wieder, dass Leute sagen, also ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man schon kleine Kinder tauft, man soll doch noch wenigstens Glauben dafür zu. Also wir warten mit unseren Kindern, bis sie 12 oder 17 sind, Es ist zwar immer noch schwierig, wenn dann der Achtjährige kommt und sagt, ich möchte getauft werden, und ich sage, du hast noch kein rechter Glauben. Wenn er mit 12 kommt, sage ich, warte mal, du hast noch kein rechter Glauben. Dann muss ich da unten entscheiden, ob er den richtigen Glauben hat, nicht? Aber die Freiheit ist auch in unserer Landeskirche da, dass jemand sagt, ich möchte meine Kinder erst erwachsen taufen lassen. Aber dann wird oft dazu gesagt, ha, taufen lassen wir sie nicht, aber sie sollen wenigstens gesegnet werden. Und da frage ich immer, was heißt denn wenigstens? Ist denn die Segnung weniger als die Taufe? Ist die so Vorimpfung vor der eigentlichen? Segnung ist im Neuen Testament was ganz Großartiges, nicht so ein bisschen Vorstufe, dass man sagt, er soll noch nicht in die Schule kommen, das macht er noch mit 7, aber wir schicken ihn im Kindergarten in die Vorschule, gell? Nein, so ist Segnung nicht, so eine Vorstufe. Wir haben eine Unterbewertung des Segnens heute. Oder eine geheimnisvolle Überbewertung. Quer durch unser Land werden Segnungsgottesdienste angeboten. Was ist denn das? Ja, da kriegt man die besonderen Gaben dann, wenn die Hand aufgelegt wird. Ja, was denn? Ja, die Prophetie, die Zungenrede, die Gabe der Krankenheilung. Müssen wir vielleicht nachher noch weiter drüber reden. Aber es ist eine wahnsinnige Überbewertung. Das allerhöchste der Gefühle ist, wenn du gesegnet wirst. Ich glaube, dass nirgends eine Stelle der Bibel steht, die man so missverstehen kann. Aber unter uns ist das Missverständnis da und deshalb ist wichtig, dass wir drüber reden. Jetzt wollen wir mal zuerst klären, was die Bibel überhaupt zum Segen sagt. Zweitens, Überschrift, Gott möchte auch nach dem Gottesdienst bei seinen Leuten bleiben. Ich darf Sie bitten, dass Sie die Stelle vom aaronitischen Segen aufschlagen. 4. Mose 6. Heute hat einer von meinen Konfirmanden gesagt, ja, wann war denn das, dass Gott es zu Mose gesagt hat und der Mose zum Aaron? Dann habe ich gesagt, es war so 1200 vor Christus. Na, der Konfirmand gesagt, na, ist das ja älter als 3000 Jahre schon. Ah, ja. Unser Segen am Schluss des Gottesdienstes über 3000 Jahre schon. In Gottes Volk geliebt. 4. Mose 6, Abvers 22. Der Herr redete mit Mose und sprach. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, dass ich sie segne. Nicht der Priester segnet, sondern der ist bloß Handlanger Gottes zur Erinnerung. Gott will mitgehen, auch wenn jetzt der Gottesdienst aufhört, will Gott mitgehen und bewahren, sein Angesicht strahlend über denen scheinen lassen, die jetzt weggehen. Nicht, dass man meint, mit dem Gottesdienst hat es jetzt hinter mir, nächstes Jahr dann wieder, sondern und unser Herr geht mit. So hat es Gott festgelegt für den Gottesdienst seines Volkes zu allen Zeiten. So soll dir segnen. Der Herr segne dich, behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten über dir, wo du auch hingehst, wenn die von Jerusalem nach Galiläa sind. Er schaut auf dich, er lasse seinen Frieden mit dir gehen. Gott selbst segnet, Gott möchte bei seinem Volk dabei sein. Jetzt machen wir gleich weiter. Drittens. Aber Gott bleibt frei. Vielleicht darf ich klar machen, um was es geht. Sie haben vielleicht hier oben auch im Welzheimer Wald so Hundedressurvereine. Wenn man Sonntagmorgens durch unser Land fährt, sieht man so liebe Freunde, die in ihrem Hundezuchtverein sind. Schön zur Gottesdienstzeit machen sie da ihre Zuchtübungen. Pack! Komm! Und großartig, wenn also so ein Schäferhund oder so ein Rottweiler das alles macht, nicht? der musste es am Schluss machen. So ist's bei Gott nicht, dass wir ihn so dressieren können, sag jetzt, segne! Jetzt habe ich die Hand aufgelegt, jetzt muss auch so sein. Ich weiß eigentlich gar nicht, was mit Gott los ist, jetzt bin ich doch gesegnet worden und jetzt bin ich trotzdem krank geworden. Gott ist nicht dressiert, Gott bleibt frei. Gott hat gesagt, dass er mitgeht. Aber das kann gewaltig zum Unsegen sein, wenn ich dann daheim in meinem Leben all das tue, was Gott nicht gefällt. Dann schlägt seine Gegenwart zum Unsegen aus. Deshalb ist wichtig, dass wir die Stelle aufschlagen, 5. Mose 11. Jetzt gehen wir einfach von 4. Mose 6 zu 5. Mose 11. Wir machen langsame Fortschritte und kommen so durch die ganze Bibel hindurch etwas. 5. Mose 11. Ab Vers 26. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn. Schätze, deshalb ist es so dumm, wenn manche Leute sagen, die Kirche hat die Waffen gesegnet. Erstens mal muss man sagen, wie hat es denn das gemacht? Ich habe mal gesehen, wie da ein Pfarrer in Kanonenrohr reingekrochen ist. Das ist so eine dumme Behauptung. Aber stimmt, es wurde gebetet. Wir Älteren wissen, wie nach dem Frankreich-Feldzug alle Glocken geläutet haben, bis sie beinahe rotglühend waren. Und wie oft gebetet wurde. Ich weiß noch, wie mein Vater aus dem Gottesdienst raus ist, weil unser Pfarrer knapp in Stuttgart am Eingangsgebet und am Schlussgebet für den Adolf Hitler gebetet hat. Und er hat gesagt, das ist doch nichts Schlechtes, wenn man für den Hitler betet, das ist doch was Gutes. Gell? Die größten Dummheiten macht man unter dem, dass nichts Schlechtes ist, nicht? Also wir haben für sehr viel Dummheiten gebetet, für den Krieg und für den Sieg der deutschen Waffen. Und nachher ist der Zusammenbruch gekommen. Wenn ein Volk die Gegenwart Gottes anruft, und selber nicht nach Gottes Ordnung lebt, es gibt einen Kladradatsch, dann rufe ich lieber Gott nicht an. Ich lege euch vor, den Segen und den Fluch. Mit Gott kann man nicht spielen. Es muss nicht automatisch kommen. Das heißt, bloß, ich bin da. Aber ich bin dann auch nahe mit meinem Gericht, wenn ihr nicht in meinen Wegen wandelt. Das ist eine ganz klare Aussage der Bibel. Gott ist frei. Er würde gerne segnen, wenn wir so leben, dass Gott Freude daran haben kann. Ich habe dann im zweiten Teil von diesem Abschnitt 3 einiges gesagt, das deutlich macht, ich möchte Sie bloß an ein paar Geschichten erinnern, wie Gott frei bleibt. Die schönste Geschichte ist das, was 4. Mose 22 bis 24 steht, vom Biliam. Den hat der König Balak gerufen, dass er Israel verflucht. Da kommen diese Eindringlinge und du bist doch der Zauberpriester, verfluch sie mir. Und dann hat der Biliam gesagt, ich bin zwar bloß ein Zauberpriester, aber ich muss das tun, was Gott mir sagt. Nicht, weil du jetzt gerade sagst, ich soll verfluchen. Und jedes Mal, wenn der König Balak darauf wartet, dass der Biliam verflucht, sagt er ein herrliches Segenswort ums andere über Israel. Weil Gott ihn dazu nötigt. Gott bleibt frei. Er kann bestimmen, wo gesegnet wird und wo nicht. Der Vater Isaac hätte am liebsten seinen Esau gesegnet, gell? Mein Ältester, ha, natürlich. Wenn einer gesegnet wird, dann doch mein feiner Kerl, gell? Das ist der Jakob, das Mamakindli da. Mein Sorgekind. Rebekka verhätschelt ihn bloß. Aber Gott hatte festgelegt, der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und dann kann der Isaak sich auf den Kopf stellen, wie er es machen will. Er muss den segnen, den er eigentlich gar nicht segnen will. Nachher geht es beim Jakob auch. Er möchte den Manasse zuerst segnen, den Älteren. Nein, auch wenn er die Hände verschränkt, er muss sozusagen den Gott bestimmt hat, dass er der Hauptsegensträger ist, segnen. Gott bleibt frei. Wir haben ein paar Geschichten, wo es deutlich wird, dass der menschliche Wille gar nicht viel zu melden hat. Gott legt fest, wen er segnen will. Und wir sind bloß Handlanger und Gott weist uns dann manchmal auch in Schranken. Gott bleibt frei. Wir dürfen es ausrichten, dass Gott so gern dabei ist mit seiner Bewahrung, mit seiner Hilfe, mit seinem Trost. Aber es entscheidet sich an unserem Glauben, an unserem Gehorsam, ob das wirklich dann auch Realität wird. Finden Sie noch ein bisschen Kraft. Dann machen wir weiter beim nächsten Punkt. Im Alten Testament ist der Segen in besonderer Weise ein Segen mit irdischen Gütern. Wenn Sie jetzt einfach weitermachen, 5. Mose 28. Dann sehen Sie so eine Aufstellung, was Segen ist. Man könnte schon beim ersten Vers anfangen, aber es genügt, wenn wir Kapitel 28, Vers 3 lesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Hat heute Konfirmandin gefragt, was ist denn das? Wir leben in einem Volk, wo man kaum mehr weiß, was Frucht des Leibes ist. Und dass das ein Segen ist, wenn man gesegneten Leibes ist, eine Mutter. Gesegneter Ertrag deines Ackers, die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder, deiner Schafe, gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog, gesegnet wirst du sein beim Eingang und beim Ausgang. Das ist alttestamentlicher Segen. Wo Gott eine Macht aufbietet gegen den Fluch des Falles. Der Acker wird dir Dorndisteln tragen, im Schweiß deines Angesichts wirst du Brot essen und mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und wenn es dich heißt, gesegnet wird die Frucht deines Leibes. Gesegnet dein Acker. Die Segenskräfte Gottes sind stärker als die Kräfte des Fluchs. Gott bietet den irdischen Segen auf. Und wenn man allzu arg stöhnet, in diesen Bereichen dürfen wir auch den Segen Gottes erbitten. Das ist uns angeboten. Jochen Klepper hat aufgrund von 5. Mose 28 das schöne Lied gedichtet, der Tag ist seiner Höhe nah. Da heißt es, er segne dich in Dorf und Stadt, in Keller, Kammer, Feld. Was dir der Herr gesegnet hat, bleibt fortan wohlbestellt. Er segne dir auch Korb und Krug und Truhe, Trog und Schrein. Ihm kann es keinen Tag genug an Segensfülle sein. Er segnet deiner Bäume Frucht, dein Kind, dein Land, dein Vieh. Er segnet, was den Segen sucht. Sehr schön. Wer den Segen wirklich haben will, die Gnade schlummert nie. Wunderbar. Das lesen Sie ruhig mal weiter als Gebetsvers über den Segen, wie Gott im Alten Bund den ganzen herrlichen irdischen Segen gemeint hat. Aber Gott gibt noch mehr. Seitdem Jesus gekommen ist, sind wir auch gesegnet mit himmlischen Gütern. Da steht die große Stelle am Schluss von 5, erster Absatz, Epheser 1, Vers 3. Das ist so eine Stelle, die man auswendig lernen muss. Wissen Sie, wie es losgeht? Epheser 1, 3 nach dem Eingangsvers des Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern, wie er uns erwählt hat vor Anbeginn der Erde, dass wir sein sollten, seine Kinder, zum Lob seiner Herrlichkeit. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Durch ihn ist uns widerfahren allerlei geistliche Weisheit und Klugheit. Durch ihn sind wir auch zum Erbteil gekommen. Er kann euch erleuchtete Augen eures Herzens geben, dass ihr seht, welche Hoffnung ihr habt, welche Größe der Kraft bei euch wirksam ist. Jetzt geht's nicht mehr um der Korb und der Krug und der Acker und Dorf und Stadt, sondern dass wir wissen, ich bin im Tod festgehalten und mir ist ein neues Leben geschenkt. Und es gibt täglich reichlich Vergebung der Sünden und es gibt geistliche Klugheit und wir können seinen Willen wissen durchs Evangelium. Mann, was sind wir gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Ich habe hier noch ein paar Stellen aufgeschrieben unter dem Abschnitt 5 für besondere Schriftgelehrte und solche, die es werden wollen. Das ist nämlich eine Linie, dass der Segen an Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch deinen Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, dass das bis Jesus hin unerfüllt blieb. Der Segen Gottes ging bloß auf Israel. Und dann kommt Jesus und stirbt für euch und für die vielen. Er sendet seine Jünger aus, dass sie Boten sein sollen in allen Völkern, zu einem Zeugnis in aller Welt. Plötzlich gilt's nicht bloß in Israel, sondern allen Völkern. Es gibt nicht bloß den irdischen Segen, sondern auch die himmlischen Güter. Vergebung für jeden, der diesen Segen sucht. Trost im Tod für jeden, der diesen Segen sucht. Gewissheit des Heils für jeden, der diesen Segen sucht. Das ist durch den Tod Jesu in Kraft gesetzt. Der Apostel Paulus schreibt einmal, ich habe Ihnen diese Stelle genannt, Römer 15, zweitletzte Zeile auf der ersten Seite, Römer 15, 29, dass ich mit dem vollen Segen Christi zu euch komme. Großartiger Ausdruck, der volle Segen. Jesus kann wie in Kana auch Wein geben, wenn Wein mangelt. Er kann, wie bei der Speisung der 5000, wenn man hungrig ist, auch Brot geben. Und alle, die in russischer Gefangenschaft wissen, wie Gott speisen kann. Wir, die wir durch die Hungerjahre gegangen sind, wissen von den Wundern Gottes. Unser Jesus kann auch irdischen Segen geben. Aber auch unheimlich viel geistlichen Segen. Das weiß man im Welzheimer Wald und weiß im Remstal. Weiß aus unseren Familien, aus unseren Kreisen, wie viel geistlichen Segen. Das ist in Kraft. Jesus kann den vollen Segen geben. Und deshalb, jetzt drehen wir um, die Frage lassen wir aus, können wir aufnehmen, wenn wir wollen. Überschrift bei 6, weil der Segen Jesu in Kraft ist, kann man ihn auch zusprechen. Weil Jesus gesagt hat, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer da will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Der Segen liegt bereit. Und das darf man jetzt zusprechen durch die beiden Sakramente, die Jesus eingesetzt hat, durch die Taufe, davon habe ich das letzte Mal gesprochen, durchs Abendmahl, da werden Sie das nächste Mal drüber sprechen, durchs Wort und durch die Zeichenhandlung des Segens, die bei uns fast ein bisschen zu selten geworden ist. Es ist wie ein Erinnern, du bist gemeint, du. Wie beim Abendmahl, ich nicht wie unter der Kanzel sagen kann, naja, das gilt dem anderen, aber mir könne die Sünde nicht vergeben sein. Doch, nimm und iss, für dich gegeben. So ist die Segenshandlung mir persönlich auf den Kopf zugesagt, du darfst mit dem Segen Gottes rechnen, wenn du es haben willst. Auch da gehört der Glaube dazu, dass wir es im Glauben annehmen. Es gibt zwei Stellen bei den Timotheusbriefen, die heute so arg falsch ausgelegt werden. Ich habe sie hier genannt. Dritten Absatz. Lass nicht außer Acht die Gabe, die in dir ist, durch Handauflegung der Ältesten, 1. Timotheus 4, und dass du erweckest die Gabe, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände, 2. Timotheus 1. Sagen viele, da steht's doch, dass man durch die Handauflegung besondere Gaben bekommt, der Prophetie. Ha, was steht denn da? Sei ein Vorbild in der Lehre, im Glauben, im Wandel und lass dich nicht rausbringen, dass die anderen sagen, du bist ein junger Spritzer. Niemand verachte deine Jugend, sondern erwecke die Gabe.
Natürlich, als junger Kerle kannst du nichts, aber der Herr Jesus kann in dir wirken. Wir haben dir die Hand aufgelegt und gesagt, dass Jesus in dir wirken kann. Das ist doch gemeint und nicht kranke Heilung oder sonst was. Und auch bei 2. Timotheus 1, lass nicht außer Acht die Gabe, die in dir ist. Wissen Sie, wie es weitergeht mit der Jahreslosung von 84? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Jetzt haben doch keine Angst, Mensch, denk doch, dass die Segensfülle Jesu dir zugesprochen ist. Der Geist Jesu, der voll Kraft ist und voll Liebe und voll Zucht. Also weil seit Jesus Gott drauf brennt, seine irdischen und himmlischen Segensgaben anzubieten, dürfen wir auch Menschen erinnern, sagen, du, für die ist eigentlich gedacht, und ihnen das zusprechen. Punkt 7, das steht jetzt nämlich in der Bibel. Deshalb habe ich gesagt, es hat sich in der Geschichte der Christenheit bewährt, wenn die dazu Berufenen gesegnet haben. Darf ich ein Beispiel sagen? In einer unserer christlichen Gemeinschaften, hier im Remstal, ist es vor einiger Zeit dazu gekommen, dass einer, der den Gottesdienst geleitet hat, gesagt hat, und nun sollen die, die sich dazu bevollmächtigt fühlen, aufstehen und die anderen segnen. Darüber ist die Gemeinde schier zerbrochen. Weil manche Leute sagten, hat der da, das steht doch noch gar nicht im Glaube. Und wie kommt denn der eigentlich dazu, dass der aufsteht? Der soll zuerst einmal daheim seine Sache in Ordnung bringen. Vielleicht mit seiner Frau laufen, krach, was kommt der rum und segnet. Also, verstehen Sie, das wird schwierig, wenn jeder sich selber erkühnt in der Gemeinde. Zu Hause sind die Berufenen, die Eltern, Vater und Mutter, die sollen segnen. Es wäre unnatürlich, wenn Kinder die Eltern segnen würden. Kinder dürfen für Eltern beten, aber das ist das Amt der Eltern. Und in der Gemeinde dürfen die, die ein Amt haben, die dazu berufen sind, von der Gemeinde, segnen. Unsere Kirchengemeinderäte, wer als Mitarbeiter in einem Kreis berufen ist, wer am Tisch dient in der Stunde, ist doch ein Amt, das man anvertraut hat. Nicht bloß der Herr Pfarrer, der auch. Aber dazu ist man nicht bloß zur Wortverkündigung, sondern auch zum Segnen berufen. Es hat sich bewährt einfach, sonst gibt es so Rivalität in der Gemeinde. Achtens, eine besondere Bedeutung hat das Segnen in der Gemeinde Jesu bekommen, als die richtige und notwendige Reaktion auf das Verfluchtwerden. Das hat der Herr Jesus schon in der Bergpredigt gesagt, segnet, segnet, die euch fluchen. Und das ist so oft im Neuen Testament aufgenommen, ich habe es Ihnen aufgeschrieben, Römer 12, schilt man uns, so segnen wir. 1. Korinther 4, Petrusbrief. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisse, dass ihr berufen seid, den Segen zu erben. Ich darf es ein Beispiel sagen. Mein Bruder Winrich, der mit uns zusammen in der Synode war, hat es miterlebt, so wie es der Manfred Rieger miterlebt, wenn ihn narret wird. Das sagen unsere Hinterbänkler von der lebendigen Gemeinde, da können wir bloß noch für sie beten. Da wird es offenbar dahinter bei mir im Nacken rot oder so, gell? Und da will ich sagen, das darfst du nicht machen. Du musst die, auf die du jetzt eigentlich narret bist, segnen. Herr Jesus, gib ihnen deine Weisheit, deine Kraft, hab sie lieb, schau mit Augen der Liebe auf sie. Du musst den Zorn aus deinem Herzen wegkriegen, sonst ist es wie wenn du Essig in dein Herzen erlierst. Das hat die Christenheit von Jesus gelernt. Segnet, die euch fluchen. Da ist der Segen besonders wichtig, wo Gift und Galle in mir sich multiplizieren will. Sagt Jesus jetzt, segne mal. Du bist doch berufen, den Segen zu erben, bist du ein Segensträger. Und nicht ein galliger Nachfolger, der bloß Gift und Galle verspritzt. Segen. Und jetzt sind wir dann schon bei Punkt 9 mit den besonderen Fragen. Aber Das können wir nachher miteinander besprechen. Sie können es ein oder andere aufnehmen von diesen Fragen oder etwas anderes, was Ihnen wichtig ist. Schluss. Der Segen Gottes ist durch Jesus in Kraft. Wir dürfen es auch durch die Segensgebärde, Handauflegung, Handerhebung ausrichten, damit Menschen erinnert werden, du, es liegt ein Riesenschatz an irdischen und erst recht an himmlischen Segensgaben bereit. Wir müssen den Tag über so viel Entmutigendes aufnehmen, zur Kenntnis nehmen. Sollen es die Leute sagen, du, es gibt auch noch den Segen Gottes, hast du heute schon getankt? Hast du den schon in Anspruch genommen? Unser Volksmissionar Schumann hat auch, glaube ich, schon mal hier evangelisiert, oder nicht? Von dem habe ich gelernt, dass er gesagt hat, wenn ich durch die Straßen gehe und manchmal so arg müde und traurige und abgeschlafte Leute sehe, denke ich, bete bei mir, Herr Jesus, segne sie. Herr Jesus, zeig du ihnen deine Kraft. Wir dürfen für andere auch beten, dass sie gesegnet werden. Aber noch wichtiger ist, bei Kranken, bei jungen Leuten, früher hatten wir es als Schüler mit einem Segen entlassen, morgens aus dem Haus. Wir sollten es wieder viel öfter auch einander die Hand auflegen, sagen, jetzt geht der Herr mit dir. Mit der Gebärde verbunden. Soweit mal, singen wir einen Vers. Jetzt machen wir gleich weiter und wir wollen die Zeit nutzen, dass Sie einfach aus Ihrer Erfahrung oder aus dem, was Ihnen aus der Bibel wichtig geworden ist, ergänzen, dass Sie aus dem praktischen Leben der Gemeinde Fragen stellen, dass wir uns ein bisschen noch weiterhelfen. Bruder Schmidt, ja.
Ich glaube, dass viele viel teilhaben, die Gebärde, die zum Ausdruck zu bringen beim Segen. Und ich denke, dass der erste Weg zum Segnen der ist, dass man einfach betet. Ich war am Morgen. Ich segne all die Menschen, denen ich heute begegne. Dass da schon die Atmosphäre gereinigt wird. Und dass dann im Gebet immer wieder die Verbindung zu Gott gesucht wird. Dass der dem anderen noch alles geschenkt wird. Die ganze Fülle, die ganze Reichtum Gottes. Und auch, was ihm gut tut. Einfach zuerst mal anfangen mit dem Gebet. Ich denke auch, dass alle Nachfolger dazu gerufen sind, zu beten, nach der Bergpredigt, segnet wie ein Fluchen. Und ich glaube, in unserer Welt wird es heller, wenn wir mehr auch ohne Gedanken segnen.
So gerade auch der letzte Satz war besonders wichtig, denn wenn Jesus da sagt, segnet, die euch fluchen, im Normalfall kann man ja nicht zu dem nachgehen und dann, wenn der gerade also einen Mord zornlos gelassen hat, jetzt stellt sich mal vor, wir haben doch alles im Dritten Reich erlebt, ich stand dabei, wo meine Großmutter angeschrien wurde, so 1945, euch Christen vergaßen wir auch noch. Wenn jetzt meine Großmutter zum Herrn Bürgermeister Schaude gegangen wäre und gesagt, Herr Jesus, segne sie, der hätte sie zum Fenster rausgeschmissen. Aber sie konnte innerlich sagen, Herr Jesus, gib du ihm doch deine Vergebung, gib ihm Erkenntnis des Willens. Also es kann gar nicht immer bloß mit der Gebärde sein. Die Gebärde ist bloß eine Hilfe für den, der im Zweifel ist, ein Wecken für den, der auch im Glaubensebbe ist, dass wir ihm so körperlich, wie du jetzt dein Leiden spürst, dass man ihm auch den Segen zuspricht. Und das ist eine Wirklichkeit.
Aber zum Segen gehört ja auch der Glaube. Laut Bergpredigt, Matthäus 7, 28, wenn diese meine Rede her und tut sie, dann verkleide ich einen klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Da fällt der Schluss darauf.
Also es gehört bei dem, der segnen will, ich bin
vorsichtig mit dem Wort Vollmacht, weil Kurt Hennig, der demnächst zu Ihnen kommen wird, uns mal gesagt hat, Vollmacht ist eigentlich immer bloß von Jesus gesagt. Da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht für uns so arg in Anspruch nehmen, aber es gehört eine gewisse Geisterfülltheit dazu. Sonst ist ein Geschwätz. Denk immer an die Geschichte, wie der Elisa seinen Boten schickt, er soll auf das tote Kind den Stab legen und tut sich nichts. Wer nicht selbst gesandt ist von Gott, erfüllt mit seinen Gaben, kann alles mögliche Primborium machen bis hin zur Handauflegung und tut sich nichts. Es muss vom Geist gewirkt sein, fast, ich habe gesagt, Gott sendet zum Segnen, dass selbst ein Biliam dann plötzlich segnen muss. Man muss auch fast von Gott getrieben sein. Jetzt tue ich es einmal. Aber das ist eine. Und zum anderen, es gehört auch der Glaube dazu, dass der, der gesegnet ist, es in Anspruch nimmt. Es wirkt nicht einfach magisch, der Segen. Deshalb erwecke die Gabe, die in dir ist. Der Timotheus war schon beinahe dabei zu vergessen. Es hat nicht einfach automatisch gewirkt, sondern jetzt möchte ich das in Anspruch nehmen, was mir zugesagt ist. Also Glaube bei dem, der segnet und der, der den Segen empfängt. Was nicht aus dem Glauben geht, aus diesem Verbundenheit mit Gott, ist, sagt Römerbrief, Sünde, gell, ist außerhalb der Kraftverbindung. Danke für den Hinweis. Mir hat so gefreut, vor 2 Jahren habe ich etwa eine fromme junge Frau erlebt. Mir geht es aber darum, dass es praktisch wird. Die sagt, ich segne auf mein kleines Kindle. Die war im 7. Monat, segne der ganze Tag nein. Und das, was wir bei kleinen Kindern machen dürfen, dürfen wir doch bei all denen, die uns anbefohlen sind, das hineinsegnen. Das heißt auch vielleicht, dass wenn wir gratulieren bei einem Geburtstag, nicht bloß sagen, herzliche Segenswünsche, sondern jetzt einmal im Sinn von Epheser 1, Gott gebe dir viel Erkenntnis seiner Stärke. Es liegt alles von Gott bereit, die tägliche Vergebung der Sünde, dass wir es einem anderen Mitchristen nicht bloß sagen, er segne dich, sondern auch nochmal aufdröseln und klar machen. Das wären so praktische Gebiete, wo wir es uns klar machen könnten. Aber mir geht's, wenn ich als Auf Wiedersehen sage an der Kirchtür, gerade in meiner Gemeinde, wo man jetzt nach 10 Jahren doch jemanden kennt, wie oft weiß man jetzt, ist der Mensch im Druck, wenn man sagt, Jesus sei mit dir gerade den nächsten Tag. So ein kurzes Segenswort zusammen mit dem Handschlag, ein Wort, das besondererweise weitergegeben wird. Dazu möchte ich Mut machen, aber zwar irgendwo eine Wortmeldung. Bitte.
Wenn man dann sagt, dass man genau wissen, dass man von deutschen Pfarrer konfirmiert war, während er sich nochmal konfirmieren lassen hat. Ist die Frage, ist das berechtigt? Hat er auch sein können?
Da haben sich also schon große Geister drum bemüht. Der Pfarrer Dr. Lang können Sie uns darlegen, dass schon der Augustin im Donatistenstreit sich drum bemüht hat und die Reformatoren haben extra im Artikel 9 des Augsburger Bekenntnis ist da sichtbar, dass Abendmahl und Taufe auch wirksam sind, auch wenn die Priester ungläubig sind. Das ist nur bloß Handlanger. Der Segen Gottes steht fest, wird nicht aufgewertet durch den frommen Priester. Aber Sie haben recht, wir haben heute zunehmend etwa das Problem, dass manche gläubige junge Leute sagen, die Taufe, die meine gottlose Eltern wollen hin und bei denen meine gottlose Paten dabei war, das kann doch keine richtige Taufe sein. Also, jetzt verstehen Sie es nicht überheblich, sondern als Anfrage, war das wirklich, wollten die den Segen Gottes oder war es für die bloß Sitte? Da kommen manche Leute ins Fragen und ich würde sagen, es war ausgerichtet von dem Jesus, der auch für dich gestorben ist und für dich auferstanden ist, ist auf deinen Kopf zugesagt worden, dass seine Gnade dir gilt. Ich darf ein dummes Beispiel sagen. Wenn in Schorndorf ein Standesbeamter wäre, muss man zwar der Manfred Rieger sagen, der vielleicht gar nicht die richtige Prüfung hat. Und er macht eine Eheschließung mit Stempel vom Bürgermeisteramt und nach 2 Jahren stellt sich raus, das war ein Hochstapler. Gilt jetzt die standesamtliche Trauung oder gilt sie nicht? Ja, natürlich gilt sie nicht. Solange der Stempel drauf ist, die Ehe ist vollzogen worden. Oder ist sie anzufechten? Also ich meine, sie gilt. Gilt. Und so würde ich sagen, selbst wenn unwürdige Priester da sein sollten, so hat es die Reformation gesagt, es gilt um Jesu willen. Aber es kommen viele in Glaubensanfechtung. Und deshalb, das war, ihr erster Satz war eigentlich schöner. Es hilft sicher ein im Glauben stehender Kirchengemeinderat, ein im Glauben stehender Mitarbeiter der Jugendarbeit, ein im Glauben stehender Pfarrer kann doppelt so viel beflügeln, ermutigen, wenn einer, wie sie mir mal in Rudersberg gesagt haben, brennt für die Sache. Gell? Na, wird auch das Zeichenhafte des Glaubens viel stärker mit Leben erfüllt. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt, ob man es packt, was sie wollen, ja. Bruder Weißwinger.
Aber Bruder Kuss war ein Bruder, der war früher Bürgermeister. Er hat erzählt, er hat 2 gehabt, wo ihm Feind waren. Da hat er seine alte Tante gekommen. Was soll ich aber da jetzt machen? Da hat sie so gesagt, du kannst nichts anderes tun, wie für ihn beten, für ihn segnen, für dich beten und für dich segnen. Bei einem hat es schon gewirkt. Der ist der Versehen gekommen, aber beim anderen noch nicht. Weiter. Auch so kommt es weiter.
Also wenn der Segen immer automatisch wirken würde, wäre das Volk Israel hundertprozentig ein frommes Volk gewesen. Denn über dem Volk Israel ist immer der Segen ausgesprochen worden. Es ist immer die Frage, ob wir es im Gehorsam und im Glauben auch annehmen wollen. Er segnet den, der die Gnade sucht, so heißt es bei Klepper. Das ist ein, wie beim Evangelium, eine Überfülle ist da zum Abholen, sie wird angeboten, fast aufgenötigt. Ein volles, überfließendes Maß wird man euch in euren Schoß geben. So ist er euch beim Evangelium. Während es im Alten Testament noch heißt, bei der Vergebung, wenn ich komme zu Gott und sage, entsündige mich mit Isop, dann ist Gott barmherzig und gnädig. Im Neuen Bund ist das, Gott die Welt anbettelt, lasst euch doch versöhnen mit mir. Er überbietet sich selber in der Vergebung und sagt nicht, wenn du zu mir kommst, dann kriegst du Vergebung, sondern er verströmt Vergebung, dass man sie nehmen kann und viele wollen es gar nicht. Und so ist mit dem Segen, der Segen ist in einer überströmenden Fülle in die Welt hinein angeboten, aber man sollte es auch entdecken, so wie Epheser 1, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen, dass das gibt. Vergebung. Ich meine, heute die Stelle, wo junge Menschen am ehesten für sich entdecken, was himmlischer Segen ist, geistlicher Segen, himmlischen Gütern, ist immer an der Frage des Todes. Ich bin überzeugt, dass junge Leute heute mehr Angst haben als wir Alten, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Die haben weithin Angst, was auf sie zukommt. Angst, so jung sie sind, vor dem Sterben. Was ganz merkwürdig ist in der heutigen Generation. Und hier haben wir zu sagen, Jesus sagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen, wenn ihr bei Jesus seid. Er kann dich auch im Tod durchtragen. So praktisch müssen wir es ihnen sagen, der Segen, die Segenshand Jesu.
Ja, wie ist das, wenn der andere jetzt nicht will?
Ich kann immer für ihn beten, kann ihn einladen. Vielleicht
sollten wir noch viel mehr, gell, manchmal sind wir so zurückhaltend, wir sind ja, wir schwätzen immer weniger miteinander. Früher hat man viel mehr miteinander geschwätzt. Wenn Jesus sagt, so hast du einen Bruder gewonnen. Vielleicht sollten wir noch viel mehr mit gewinnender Liebe, mit fantasievoller Liebe auch. Vielleicht kann der eine nicht den Zugang zum normalen Gottesdienst finden. Denke ich dran, dass ich vielleicht noch einen Platz im Auto frei habe, wenn man zum Süddeutsche Fest nach Böblingen fahren, sagt, möchtest du nicht einmal mit, da geht er vielleicht eher mit. Oder sage, du, da ist der Medienkongress in Böblingen, das ist mal attraktiv, was Besonderes. Und hör dort die Botschaft. Wir sollten fantasievoll sein, wo wir jemanden mitnehmen. Der andere sagt, muss mal zum Posaunentag, 8000 Bläser, wenn man Platz frei, möchtest du nicht. Also, das fantasievolle Gewinnen, um jemanden mitzunehmen, dass einer sagt, ach, das war wirkliche Sache. Er muss ja auch für sich selber wahrhaben können, dass das was ist. Also Gebet und fantasievolle Liebe.
Das ist was der Ausleger mal sagte. Entweiht nicht nur für Siege, sondern versuche für sich zu gewinnen.
Mhm.
Ich der Luther auch gesagt habe.
Denken Sie doch drauf, was der Teufel täglich aufbietet. Was für Waffen, gell? Von der Illustrierten übers Fernsehen, über alle Attraktionen, das pupferten alle Sinne. Warum sollten wir nicht all das Schöne, was uns Gott gegeben hat, mit Sommerfreizeiten und unsere Feste und unsere Posaunentreffen und nächsten Sonntag der Sängergottesdienst in Schorndorf in der Stadtkirche aufbieten und sehen, wo wird einer auch mal angesprochen in dem, was ihm wohltut. Es wird vom alten Blumhardt gesagt, er hätte seinen Sohn, Christoph Blumhardt, gesegnet, ich segne dich zum Siegen. Und manche unserer Brüder haben gesagt, deshalb ist beim jungen Blumhardt daneben gegangen. Man kann nicht unbedingt immer zum Siegen bloß gesegnet werden. Ich habe ja auf der Seite 1 unten die Frage, kann man auch gesegnet sein im Leiden? Ha, natürlich, wenn ich in der Gemeinschaft mit Jesus bin, denke dann die viele, die im Krankenhaus zu Segensträgern wurden. Wenn der Trinkbruder Müller, was sie im Krankenhaus gesagt haben, das waren die Worte, die mir wieder geholfen haben. Solange es in der Gemeinschaft mit dem Jesus, der gelitten hat, gelebt, gibt es auch einen Segen im Leiden. Nicht bloß Segen zum Siegen, das auch, aber wir sollten Gott nicht festlegen, dass Segen immer bloß der Gewinn ist. Sondern muss sagen, wenn du mich schon diesen Weg führst, den ich eigentlich nicht gehen will, dann segne mich darin und hilf mir, dass ich etwas verströmen kann. Fragen Sie unsere Schwestern im Krankenhaus, wie viele Kranke ihnen eine Hilfe sind, die mitten in der schweren Krankheit Träger des Segens Gottes sind. Also nicht bloß zum Siegen segnen, sondern auch segnen, zum Lieben, ja, zum Lieben, zum Tragen. Dass wir in alle Lebenssituationen nicht die Leute am Ende sind, sondern die noch was verströmen können. Gell? Ja, ich glaube, es langt. Ja, bitte.
Das ist so eine Fülle, was Sie jetzt angeboten haben an Ideen. Ist Segen fürbittes oder der Kraft zusprechen?
Das Segnen ist der Zuspruch. Also ich habe nicht vom Segen gesprochen. Segen gibt es, dass Gott uns zuwendet. Das Segnen selber ist der Zuspruch der himmlischen und irdischen Gnaden Jesu in Verbindung mit einer Gebärde. Das ist eigentlich Segnen. Mit Handauflegung, mit Zeichen, Hand geben. Und Jesus hat für dich Kraft bereit. Er strömt in dich hinein. Dieser Zuspruch, der den anderen ermutigt, der die Wirklichkeit Jesu sozusagen ihm auf den Körper zusagt, ob auf den Kopf oder auf die Schulter oder auf die Hand. Das ist eigentlich das Segnen. Wobei wir vorher dann gesagt haben, es gibt auch Fälle, wo ich diese Handgebärde nicht machen kann. Segnet ihr euch fluchen, wo ich den Herrn Jesus anrufen kann, jetzt gib doch ihm nicht bloß seine Bitterkeit und seine Bosheit, sondern ströme du ihn hinein. Ich bitte dich für ihn, gib ihm deine Kraft, gib ihm deine Erlösung. Auch das ist Segnen, dass wir die Kräfte Jesu auf einen Menschen herunter bitten und ihn nicht verfluchen. Also ein doppelter Sinn, einmal diese besondere Gebärde und im Gegensatz zum Verfluchen das wohltuende Gebet. Aber ich weiß nicht, ob es klar genug ist. Es ist zu erkennen, das haben Sie aus dieser Frage gemerkt, ist auch in der Bibel ein gewisser Streubereich da. Man kann es, vielleicht hätte Herr Jesus sagen, aber warum fragt er denn auch so? Das ist doch alles viel reicher und viel weiter. Ihr versteht mir doch, was gemeint ist, gell? Ihr dürft einem Menschen zusprechen, ihr dürft selber gesegnet werden. So, mir wäre es oft eine Hilfe. Ich muss offen sagen, wenn das nicht bloß bei der Ordination und Investitur gewesen wäre, sondern wenn ein Mitchrist auch die Hand auf die Schulter legen tät oder auf den Kopf oder die Hand geben tät und sage, jetzt Rolf, du weißt, dass du gar nichts kannst. Aber Jesus hat zugesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das wäre was. Das wäre ein Segensspruch. So stelle ich mir es vor, dass wir uns gegenseitig zur Demut des Glaubens erziehen sollen. Wir sind schwach, der Herr hat Stärke. Wir sind arm, der Herr ist reich. Zur Demut und zur ganz großen Erwartung, was unser Herr bei uns und durch uns tun kann. Das wäre mir eigentlich beim Segen das Wichtigste.
Herzlichen Dank, Bruder Dekan Schäffbruch. Ich bin erinnert worden heute Abend an ein Erlebnis, was mir ein lieber Freund oder uns ein lieber Freund erzählte. Sie kennen ihn auch. Seiner Kinder einster Sohn wurde von einem Mitschüler immer wieder ganz furchtbar geschlagen. Es war überhaupt kein Anlass dazu da. Wo dieser Schulkamerad den Sohn meines Freundes erwischte, hat er ihn blau geschlagen und es war ganz schlimm. Ich habe das vielleicht auch in einer Predigt mal erwähnt gehabt. Dann hat der Freund erzählt und eines Tages ist er mit dem Rad unterwegs durch den Wald und dann kommt ihm entgegen gerade dieser Junge aus der Klasse seines Sohnes, auch auf dem Fahrrad. Erzählt der Freund und dann hat es in mir einen Kampf gegeben. Jetzt ist die Gelegenheit, mit ihm abzurechnen. Er hat uns gesagt, die Faust hat sich an meinem Lenker geballt. Und dann schoss ihm durch den Kopf dieses Wort segnet. Und dann hat er in der Stille seines Herzens diesen Jungen, als er an ihm vorbeifuhr, gesegnet. Und von diesem Tag an ist nie mehr etwas vorgefallen zwischen diesem Jungen und dem Kind meines Freundes. Nie mehr. Das ist für mich immer wieder auch eine Ermutigung geworden. Ganz herzlichen Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.